Also es wäre ein Fehler gewesen, Iran agieren zu lassen, ohne in irgendeiner Form eine Antwort dafür zu finden.
Die endgültige Lösung der iranischen Nuklearfrage ist die Demokratie. Ist die demokratische Bewegung im Land. Das ist die Lösung.
Für mich macht halt nur Hoffnung, wenn es uns gelingt, den Protest in diesen Ländern, die im Moment diese Kriege ausfechten, hier so zu vermitteln, dass wir sagen, hier, das ist Diktatur. Und wenn ihr nicht jetzt dagegen ansteht, wo es geht, werdet ihr morgen so dagegen kämpfen und damit umgehen müssen, dass sie euch eurer Rechte beschneiden.
Brave New World. Ein ZDF-Auslandsjournal-Podcast von und mit Katrin Eigendorf, Jagoda Marinic und Golinea Tai.
Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge von Brave New World. Wir zeichnen auf am 26. April. Es ist Freitag. Es gibt viel zu reden über die Lage dieser Welt, leider auch über Kriege und Krisen und aber vielleicht auch über die Möglichkeiten, sich wieder aus ihnen herauszuarbeiten. Dafür habe ich meine beiden Kolleginnen heute hier. Ich freue mich, dass ihr da seid. Liebe Katrin, liebe Golini, hallo.
Guten Morgen.
Hallo Jagoda, guten Morgen. Hallo Golini.
Hallo in die Runde.
Und in dieser Runde haben wir entschieden, über den Nahen Osten zu sprechen, einen Blick in diese Region zu werfen, in der in den letzten Wochen vieles passiert ist, von denen man sich fragt, was wird das eigentlich für die Zukunft in der Region bedeuten? Wollen wir mal kurz rekapitulieren, was genau ist passiert, womit hat niemand gerechnet und was sind jetzt die großen Fragen, die wir auch gleich versuchen werden, ein bisschen zu sortieren. Magst du anfangen, Golini?
Ja, tatsächlich hat der Iran etwas gemacht, was international für viel Aufsehen gesorgt hat und von vielen Analysten als Game Changer bezeichnet wurde. Ein Angriff auf Israel von eigenem Territorium aus. Es hat ja einen jahrelangen, wenn nicht jahrzehntelangen Krieg zwischen diesen beiden Ländern gegeben, einen Schattenkrieg, eine Konfrontation, die wir auch bei unserer letzten Ausgabe angesprochen haben. Entweder war diese Konfrontation zwischen den pro-iranischen verbündeten Milizen in den arabischen Ländern und Israel, oder aber der Iran hat Israelis angegriffen auf fremdem Territorium, zum Beispiel einen Reisebus mit israelischen Passagieren in Bulgarien oder zwei Anschläge in Argentinien. Und andererseits hat Israel wiederum Iran angegriffen auf eigenem Territorium, immer wieder in regelmäßigen Abständen. Ein bisschen ist es uns in den vergangenen Jahren so vom Radar entglitten, aber es hat wirklich wiederholt auch Einsätze gegeben, zum Beispiel von sogenannten kleinen Quadcopter-Drohnen. Es hat Anschläge gegeben, zum Beispiel auf den Chef-Nuklearwissenschaftler der iranischen Revolutionsgarden im Iran. Ein Präzisionsangriff. Er war in einem Auto zusammen, glaube ich, mit seiner Ehefrau damals unterwegs und nur er wurde getötet. Und zum ersten Mal haben wir quasi gesehen, dass das offen gemacht wurde zwischen den beiden Ländern und das ist für viele ein sehr einschneidender Moment gewesen.
Katrin, ist Game Changer für dich der richtige Begriff oder ist das vielleicht doch, also würdest du es anders beschreiben?
Also ich glaube, es ist kein Game Changer. Ich denke, das kann man nicht sagen, weil die Situation wird sich so weiter fortsetzen, dass dieses Konfrontationspotenzial immer von Iran weiter ausgespielt wird. Die Frage ist, was haben wir hier gesehen in der aktuellen Lage? Nämlich das erste Mal eine offene kriegerische Auseinandersetzung zwischen den beiden Kontrahenten. Das ist neu. Also wir haben hier eine Eskalation erlebt, die, glaube ich, die Welt einen Moment innehalten lassen hat mit großem Schreck, denn es war schon durchaus realistisch die Befürchtung, dass es hier zu einem offenen Krieg im Nahen Osten kommen kann. Das ist abgewendet worden. Israel ist ja auch sehr unter Druck gesetzt worden, dort nicht sofort zu antworten. Die Israelis haben sehr gezielt darauf geantwortet. Und wir haben jetzt eine Lage, wo man sagen kann, es hat nicht zu einem offenen Krieg, nicht zu einem Flächenbrand im Nahen Osten geführt, was Iran sicherlich auch erstaunt haben mag, ist die Tatsache, dass ja auch einige arabische Staaten sich auf die Seite Israels gestellt haben. Vielleicht können wir darüber später noch reden. Von daher im Moment zwar Deeskalation, nichtsdestotrotz bleibt es einer der global wichtigsten Konflikte, mit denen wir es auch in der Zukunft zu tun haben werden. Und deswegen denke ich, ist es wichtig, dass wir hier drüber reden, oder?
Das werden wir auch gleich tun, aber vorher, so wie wir es immer gerne tun, wollen wir trotz der Schwierigkeiten Momente finden, die uns Hoffnung geben. Momente, wo wir sagen, da sind Schlaglichter, auf die viel zu wenig Aufmerksamkeit fällt. Wir haben einen O-Ton ausgewählt, wie immer, ja, uns entschieden. Goline hat diesen O-Ton gefunden. Vielleicht hören wir uns den zuerst einfach mal an.
Ja, das sind Szenen aus der Teheraner Metro. Und da hat sich eine große Menschenmenge versammelt, rund um Beamte der sogenannten Führungspolizei oder Moralpolizei, die versuchen, eine Frau abzuführen wegen ihres angeblich schlecht sitzenden Kopftuchs oder ihres angeblich schlecht sitzenden Hijabs. Und wir haben im Zuge dessen immer wieder Szenen erlebt, die festgehalten wurden von den Menschen mit ihren Handys, wie Männer sich sammeln, um diese Beamten, um Frauen zu schützen, wie große Menschentrauben sich sammeln. Und in dem Fall war das der Ruf, ihr Ehrlosen, lasst sie frei, lasst sie frei. Und tatsächlich in diesem Fall ist es dazu gekommen, dass die Beamten sich offenbar überwältigt fühlten von der Menge und diese Frau haben gehen lassen.
Ja, und wir haben uns, also ich finde diesen Moment hoffnungsvoll, denn ich möchte kurz daran erinnern, dass auch diese Woche der bekannte iranische Rapper Saleh zu Tode verurteilt wurde. Also was es bedeutet, sich gegen dieses Regime zu stellen und zu welchem Preis man das tut, das muss in solchen Momenten eigentlich sehr deutlich werden, dass die Leute trotzdem es wagen, auf die Straße zu gehen, trotzdem sich so, diesen Mut finden, sich dem Regime entgegenzustellen. Da kann man von außen wirklich nur mit Bewunderung zusehen und ich finde auch, dass das Hoffnung macht.
Absolut.
Ja, was, das ist ein richtiger Gänsehautmoment, ne? Ja. Also ohne dass ich verstehe jetzt nicht die Sprache, aber es ist schon etwas von diesem Gänsehautmoment auch rübergekommen.
Ja, also dieses Zusammensein.
Ja, auch die Kraft und Wut gegen dieses Regime, das dann immer doch hochkommt, ne? Dass man nicht so deckeln kann, wie sie vielleicht gerne hätten mit ihrem Angstregime.
Genau, also ich glaube, der Iran ist ein sehr gutes Beispiel für diese Momente der Hoffnung inmitten dieser Hoffnungslosigkeit. Und welche Kraft, welche Energie entsteht, wenn Menschen zusammenkommen und plötzlich diese Angst und diese Mauer der Repression überwinden und in diesem Zusammenhalt dann tatsächlich einen kleinen Erfolg erringen können.
Ja, man muss präziser sagen, die Menschen im Iran, die Zivilgesellschaft im Iran, die sich diesem Regime entgegenstellen. Denn das Regime selbst ist natürlich für die globale Sicherheit ein schwieriger Player. Sie stehen ja auch kurz davor, die Atomwaffe zu entwickeln zu haben. Das heißt, der Iran arbeitet natürlich an seiner eigenen Vormachtstellung und da wollen wir jetzt ein bisschen näher hinsehen. Was ist da passiert? Darüber haben wir gerade geredet. Unerwartet frontale Angriffe. Kann man sagen, dass der Iran plötzlich doch ein Selbstbewusstsein demonstrativ zur Schau stellen wollte? Oder warum war dieser Schlag in diesem Moment nötig? Aus Sicht des Irans?
Aus Sicht des iranischen Regimes, ja. Ich glaube, die Vorgeschichte ist ja wie folgt. Also Israel hatte immer wieder syrisches Territorium angegriffen. Und dabei immer wieder auch Mitglieder der iranischen Revolutionsgarden, die die Einsätze dieser pro-iranischen Milizen und ihrer eigenen Kräfte auch auf syrischem Territorium, auf libanesischem Territorium koordinieren. Und bei diesem einen großen Schlag gelang es den Israelis tatsächlich einen Kommandeur auszuschalten, der als zweiter Mann gelten soll nach Qasem Soleimani, der ja damals von den Amerikanern ausgeschaltet wurde. Wann ist das gewesen? 2019, glaube ich. Anfang 2020 ist es gewesen. Und das war ein Angriff. Natürlich haben sich die Israelis nicht dazu bekannt, aber es gab sehr viele Hinweise darauf, dass es die Israelis sind. Das war ein Angriff auf iranisches Gelände, iranisches Territorium. So hat es die Führung in Teheran verstanden. Es ging um ein Botschaftsgebäude, ein Konsulatsgebäude. Und es wurden mehrere Revolutionsgardisten ausgeschaltet. Und das konnte nicht ohne Antwort bleiben, ohne sozusagen bei den Iranern dazu zu führen, dass sie das Gesicht verlieren vor Israel. Das heißt, es musste irgendwie eine Antwort geben.
Aber was genau war dann in Israel gefahren, dass sie überhaupt, ich meine, die stecken doch im Moment sowieso in einer Situation, wo man Konflikte eher meiden muss. Und also wie ist es zu dieser Eskalation gekommen, Katrin?
Naja, wenn wir es jetzt mal aus der israelischen Perspektive versuchen, ein bisschen nachzuvollziehen. Du sagst, ja, sie stecken jetzt schon mitten in vielen Kriegsschauplätzen, mit denen sie es zu tun haben. Aber den Israelis ist natürlich ganz klar bewusst, dass der wichtigste und zentrale Gegner und Feind Iran ist. Hinter den Auseinandersetzungen mit der Hamas, hinter den Auseinandersetzungen mit der Hisbollah, steht letztendlich ja als Drahtzieher Iran. Und jeder, der mal in Israel gearbeitet hat oder mit Israel zu tun hat, weiß, das ist für die Israelis das große Trauma, dass Iran wirklich zu einem direkten Angriff kommen könnte, dass Iran es schafft, eine Atombombe zu entwickeln. Also die Israelis waren ja die großen Mahner. Und ich glaube, wir müssen heute uns auch selbstkritisch fragen, ob wir im Umgang mit dem iranischen Atomprogramm, auch im Umgang mit der Frage, wie hart setzen wir Sanktionen um, ja, vielleicht auch nicht ein bisschen zu gutgläubig waren.
Ich würde sogar weitergehen. Also nicht das Gefühl, dass hier irgendwie die Zivilgesellschaft, vor allem so deutsch-iranische oder iranisch-stämmige Menschen seit ein, zwei Jahren versuchen, den Protesten Jinjiana Sadi in der deutschen Öffentlichkeit sehr deutlich zu machen, dass man eine viel härtere Politik gegenüber den Iran fahren müsste. Also sind wir zwar jetzt bei uns, aber haben wir in Deutschland überhaupt begriffen, welche Schlüsselstellung der Iran in dieser Region hat und wie man da vielleicht dagegen angehen müsste?
Das glaube ich eben nicht. Also ich habe ja sehr viele gute Freunde in Israel, die auch Journalisten sind, auch in der Politik sind. Und ich weiß, es war immer ein großes Streitthema zwischen uns Deutschen oder Nicht-Israelis. Und da muss ich auch selber selbstkritisch sagen, dass ich das manchmal als fast schon ein bisschen hysterisch empfunden habe, wie die Israelis Iran sehen. Es war immer, ihr guckt nicht richtig hin, der Vorwurf, ihr lasst Iran damit gehen mit der Entwicklung dieses Atomprogramms. Ihr versucht immer zu beschönigen, ihr seht nicht den wahren Charakter des Regimes, das nur darauf abzielt, ja, im Prinzip Krieg zu säen, um seine eigene Macht zu erhalten. Und ich muss sagen, ja, das haben wir nicht gesehen, das haben wir nicht genug gesehen. Und wir sehen es jetzt allzu deutlich, aber es ist, glaube ich, weniger Israel, das uns das aufzeigt, als die Tatsache, dass natürlich die Solidarität mit den iranischen Frauen und dem, was den Frauen da angetan wird, die Welt haben aufhorchen lassen. Und das hängt ja auch irgendwo zusammen, oder?
Also ich kann und konnte die israelischen Ängste absolut nachvollziehen. Auch genau das Gleiche, Katrin, was du sagst, also dass immer wieder darauf hingewiesen wurde, ihr mit eurer Beschwichtigungspolitik. Und das ist natürlich etwas, was viele Inlandsiranerinnen und Iraner, Auslandsiranerinnen und Iraner seit Jahren bewegt.
Ja, und Großdemos in Berlin organisiert haben und in den letzten zwei Jahren unermüdlich. Ich habe manchmal auf Instagram das Gefühl, ich würde am liebsten das Handy ausmachen, weil ich mich so hilflos fühle angesichts der vielen Verfolgten und Figuren und Menschen, die, ich meine, Deutsche, die inhaftiert sind, wo die Töchter hier drum kämpfen, dass man sich für die Väter einsetzt. Es ist schon sehr bequem, das wegzuhalten. Es gelingt uns auch immer wieder, bis dann plötzlich so auf der Bühne so ein Schlag passiert. Und auch da tut man doch dann ganz gerne so wie: Wie kommt es denn jetzt dazu? Ne? So ist es eine Eskalation. Ich würde trotzdem noch mal gern verstehen wollen und auch für unsere Zuhörer besser verstehen wollen, wenn wir sagen Game Changer, was hat sie denn zu dem Moment gebracht, dass sie wirklich denken, sie wollen transparent machen? Ich hatte immer das Gefühl, der Iran hat sich eben so ein bisschen versteckt in seiner klaren Aggression, diese offene Aggression. Also was hat sie dazu motiviert, aus der Deckung zu gehen und so frontal anzugreifen?
Ich würde sogar noch weitergehen mit der Frage, die du gestellt hast. Was ist eigentlich das Motiv dieses Regimes? Also was ist die Strategie? Hat das Regime in Teheran eine Strategie?
Es hat auf jeden Fall Agenten des Chaos, würde ich sagen, die Region destabilisieren, mit Chaos überziehen und wirklich dazu beitragen, dass es in der Region Failed States gibt und dass auch Fluchtursachen geschaffen werden durch Vertreibung, durch Korruption.
Zum Beispiel der Libanon, ist das ein von Iran verursachter Failed State, würdest du sagen?
Also das sehen sehr viele Libanesinnen und Libanesen tatsächlich so, dass wenn es diesen iranischen Einfluss nicht gäbe, dann wäre die Hisbollah nicht so stark, dann könnte das Land geeinter auftreten. Mhm. Viele im Libanon, ich würde sagen die Mehrheit, sind absolut gegen einen Krieg mit Israel. Und sie haben mit Erleichterung zur Kenntnis genommen, dass die Hisbollah in gewisser Weise von beiden Seiten ausgespart wurde während dieser iranisch-israelischen Konfrontation. Die Iraner haben darauf verzichtet, die Hisbollah wirklich in eine Pool-Position zu bringen. Das war ja die große Befürchtung, dass der Angriff dann auch von der Nordseite dann nochmal massiv verstärkt wird. Jetzt müssen wir uns vorstellen, es gibt ja eine stete Auseinandersetzung an der nordisraelisch-südlibanesischen Front zwischen Hisbollah und den israelischen Streitkräften. Aber die Hisbollah haben lediglich in dieser Nacht, in der der Iran angegriffen hat, von ihren Positionen in Syrien quasi eine israelische Position in den Golanhöhen angegriffen. Sie hätten eine viel härtere Strategie, eine viel härtere Gangart tatsächlich vollziehen können, haben sie aber nicht gemacht. Und auf der anderen Seite hat Israel auch die Hisbollah ausgespart bei seiner Antwort dann auf den Iran. Deswegen, Katrin, auch wie du gesagt hast, ich sehe es ähnlich. Das ist nicht der große Gamechanger, der Beginn eines vollumfänglichen Krieges, weil der würde tatsächlich anders aussehen. Da hätte die Hisbollah eine andere Rolle gespielt und von der Kapazität her kann sie diese Rolle auch spielen.
Aber fühlt sich Iran sicher in der Form, dass sie denken, sie haben doch die notwendige Unterstützung im Nahen Osten? Also ich habe in anderen Sicherheitspodcasts zum Beispiel die Debatte gehört, dass manche fürchten, Iran könnte eine Art, im übertragenen Sinn, eine Art NATO im Nahen Osten aufbauen, wo sie stark mit Verbündeten auftreten, wo sie Israel vielleicht umzingeln, um es mal wirklich spiegelverkehrt zu sagen, ist einfach so eine Debatte, die es gibt. Ist das was man fürchten müsste, dass die sich von der Bündnislage dort einfach so stabil und sicher fühlen, dass sie denken, sie können natürlich gegen Israel schießen, denn eigentlich stehen alle hinter ihnen?
Aber das Gegenteil ist doch eigentlich eingetreten. Die Staaten, von denen sie glaubten, dass sie zumindest mit Iran sich solidarisch zeigen in der Gegnerschaft zu Israel, sind doch ausgeschert. Also das bröckelt doch geradezu. Das ist doch eigentlich die positive Nachricht.
Tatsächlich, Saudi-Arabien und die Emirate haben geheimdienstliche Informationen weitergegeben an die USA und an Israel, was den iranischen Angriff angeht. Sie wurden ja im Vorfeld informiert. Es hieß 72 Stunden vorher. Es hat Kooperation gegeben zwischen den sunnitisch-arabischen Staaten. Jordanien war der einzige Staat, der das offen zugegeben hat, auch mit dem Abfangen der iranischen Drohnen quasi da aktiv eingeschritten zu sein und mitgemacht zu haben. Und das alles unter amerikanischer Führung, also nach den Abraham Accords, also der Annäherung zwischen Bahrain, den Emiraten, Israel, hatte es ja so eine Art Kooperationsgrundlage gegeben, wie so ein Sicherheitsbündnis aussehen kann, ein israelisch-amerikanisch sunnitisch-arabisches Bündnis. Und tatsächlich war das sozusagen der erste Test. Natürlich ist es so, dass die Saudis und die Emiratis das nicht offen zugeben werden. Zum einen vor ihrer eigenen Bevölkerung. Zum anderen haben sie eine Motivation, die sehr wichtig ist, und zwar Eigenerhalt. Sie wollen sich schützen. Sie wollen nicht, dass die Region in Chaos gerät und eskaliert.
Also gibt es in der Region auch eine Angst vor der Vormachtstellung des
Absolut.
Iran?
Absolut.
Das ist jetzt nicht
vor
so,
Krieg,
dass sich alle...
Vor Krieg, als Kriegstreiber. Und das finde ich ist doch irgendwie auch, wenn wir uns das mal angucken, fast ein hoffnungsvoller Moment, dass es in der Region durchaus Staaten gibt, die dagegen steuern und die klar machen, wir haben ein Interesse, dass diese Region sich stabil entwickelt. Und stabil kann sie sich nur entwickeln, wenn die Verhältnisse befriedet werden und diese Aggression und diese Vereinigung darin, den Staat Israel immer wieder anzugreifen und in seiner Existenz zu bedrohen, ist da einfach nicht zielführend. Und es hat ja auch vor dem Angriff der Hamas durchaus auch Bemühungen gegeben von einigen arabischen Staaten mit Israel, ja, eine Art Annäherung zu schaffen. Die Frage ist, wo können wir uns da als Europäer positionieren, um das eigentlich noch zu stärken?
Ich würde gerne Europa noch ein Stück nach hinten schieben, da können wir gleich drehen, weil hoffnungsvoller Moment war eigentlich, fand ich, der Moment, als Iran seinen Anschlag ausübte, haben ja sich viele gefragt, wie reagiert Israel? Und da gab es natürlich Leute, die sagen, schaffen sie es, die Besonnenen eben nicht mit Vergeltung zu reagieren. Das war ja so ein kurzes Fenster der Hoffnung, wo man dann dachte, schaffen sie es, sich dieser Eskalationsdynamik zu entziehen. Da waren viele auch skeptisch angesichts der Regierung, die gerade an der Macht ist. Aber gleichzeitig würde ich von euch gerne wissen, Israel hat sich ja dann nicht für die, wie soll man sagen, pazifistischere Antwort entschieden, sondern für einen anderen Weg. Macht das dann Hoffnung oder nicht Hoffnung, wenn Israel sagt, wenn wir angegriffen werden, antworten wir auf diese Art und Weise? Und wir diskutieren ja gerade auch, was in Rafah passieren wird, also wie Israel in Gaza weiter eintreten wird. Also ja, wir müssen naja, schon auch drüber reden, wie viel Hoffnung macht eigentlich die Vergeltungslogik, in der Israel gerade meint, handeln zu müssen.
Ist ja ein interessantes Wording, ne? Besonnen reagieren und Vergeltungslogik.
Ich zitiere das jetzt.
Ja, also ja, ja, nee, ich war auch keine Kritik an dir, Jagoda, sondern...
Nee, völkerrechtlich ist es ja keine Vergeltung, da müssen wir natürlich auch nochmal sagen.
Ich wollte einfach nochmal für das Wording versuchen zu sensibilisieren, weil das ist ja auch das, wie wir das hier debattieren und sehen. Ich würde sagen, aus der Logik der israelischen Politik, der israelischen Sicherheitsinteressen, war das richtig. Also es wäre ein Fehler gewesen, Iran agieren zu lassen, ohne in irgendeiner Form eine Antwort dafür zu finden, ist meine Perspektive.
Ja, aber wenn die Perspektive ist, dass Iran Kriegstreiber sein möchte, dann ist natürlich der Verteidigungsschlag, sagen wir es so, erstmal eine Reaktion, die den Iran auch siegen lässt, weil er zieht die Menschen tiefer oder die Region auch tiefer in den Kampf, oder?
Naja, es ist ja, also man hat ja gesehen, dass das eine sehr chirurgisch präzise Antwort gewesen ist und dass offenbar auch der Druck aus den USA und der Druck anderer Verbündeter Israels auch dazu geführt hat, dass jetzt nicht große Pläne, die zu einem Flächenbrand womöglich geführt hätten, ausgepackt worden sind von der israelischen Führung, sondern dass es sich um einen Schlag handelte, der dem Iran eigentlich eine Botschaft schicken sollte, nämlich seht her, wir können infiltrieren, im Innern haben wir Kräfte, die infiltrieren können. Wir können von außen so angreifen, dass wir euer russisches Luftverteidigungssystem einfach ausschalten können und dass eure Atomanlage da quasi ungeschützt liegt. Also wir sind in der Lage, euch da zu treffen, wo es am meisten wehtut. Und das, glaube ich, hat die iranische Führung sehr, sehr gut verstanden. Und das ist genau die Antwort gewesen, die so von ihrer, sage ich mal, Mäßigung, das steckt ja fast schon so ein bisschen Diplomatie drin in dieser Antwort. Insofern, ich teile Katrins Einschätzung, ich gehe auch nicht von einem Game Changer aus. Ich gehe eher davon aus, dass der Schattenkrieg sich einfach fortsetzen wird und dass der Iran weiter mit seinen paramilitärischen Interessensgemeinschaft einfach die Region weiter destabilisieren wird und dass eben die Saudis, die Emiratis immer wieder in Richtung USA sagen werden, seht her, wir brauchen mehr Schutz. Wir möchten auch eine Verteidigungsgemeinschaft mit den USA haben. Sie schauen auf den bedingungslosen Schutz, den die USA den Israelis gewähren und möchten auch eine Verteidigungspartnerschaft. Und dann kommt wieder die Frage der Normalisierung auf den Tisch. Was bekommen wir, wenn wir die Beziehungen normalisieren? Und da ist es eben wichtig, zum einen Verteidigung, zum anderen aber auch das Nicht-Aussparen der palästinensischen Frage. Also es geht nicht nur um Eigenschutz, es geht auch darum, dass diese Frage endlich zum Wohle aller und zum Wohle der Region gelöst wird.
Das meine ich, weil wenn ihr mit der Frage, weil wenn man einerseits jetzt sagt, der Schlag, der den Iran so ein bisschen deutlich macht, wie stark Israel ist, wenn man den sofort wieder umdreht und nach Gaza blickt, ist das ja wiederum eine Seite, die man im Moment sehr problematisiert international, ne? Das durch diese Hilfe der USA, ich meine, in den USA wurde gerade an einer großen Uni eine Großveranstaltung mit 65.000 Menschen abgesagt, weil sich in pro-palästinensische Demonstrationen auch sehr viele Antisemiten mischen und weil man einfach diese Aggression so weltweit glaubt, also durch die Bilder nicht mehr glaubt, zügeln zu können. Das heißt, die US-Universitäten müssen Veranstaltungen absagen. Es ist so aufgekocht. Und wir sagen einerseits gut, wenn Israel gegenüber dem Iran harte Kante zeigen kann. Wir reden aber jetzt über Rafah. Dort hat man schon die Lage, dass die USA sagen, sie wollen Häfen installieren, um nachher Hilfslieferungen bringen zu können. Das heißt, erwartet uns in Rafah der nächste Schlag, die nächsten Bilder aus Gaza und wie bewertet man dort dann die Fähigkeit Israels, sich verteidigen zu können? Aber es sind ja alles hoch aufgeladene Perspektivwechsel von jeder Seite. Ne? Wenn es gegenüber den Iran geht, ist es gut. Wenn wir über Rafah reden, kommen wir in die Menschenrechtsverletzungsdiskurse rein. Wie gehen wir um damit?
Na, das ist ja eine ganz andere Situation aus meiner Perspektive. Also wir reden ja hier bei der Frage Rafah darüber, sind die Israelis bereit, weiter diese Politik der enormen zivilen Opfer fortzusetzen, um den Preis ihrer eigene Sicherheit herzustellen. Und das muss natürlich in unseren Augen völlig inadäquat sein, weil hier werden ja wirklich Menschen in ihrer Existenz komplett vernichtet. Die Frage der Verhältnismäßigkeit ist doch hier gar nicht mehr gewahrt. Also ich finde, das steht nicht im Vergleich zu einem präzisen Militärschlag gegen iranische Militäreinrichtungen oder das, was Israel in Gaza macht. Und da sehen wir natürlich auch, dass die Situation im Inneren in Israel durchaus auch immer wieder zu kippen droht. Also das ist nicht so, dass die israelische Bevölkerung jetzt einig hinter Netanjahu steht, sondern die Kritik an ihm wächst. Aber auch er scheint sein politisches Überleben an diesen Krieg zu knüpfen. Und das ist natürlich ein sehr, sehr großes Problem. Und ich glaube, wenn wir auf die USA gucken...
Genau, aber an die Wurzel wollte ich, Katrin, weil ich weiß, es ist schwierig, darüber zu reden, aber wenn die USA natürlich so hinter Israel stehen, um sich auch gut gegen den Iran verteidigen zu können, aber um auf der anderen Seite eben Rafah... Also Israel ist halt in so einer, im Moment, von außen, für viele denke ich auch, wie ordnet man diese Politik ein? Auf der einen Seite ist die US-Unterstützung für den Kampf gegen die iranische Strategie gut, auf der anderen Seite, und deswegen protestieren ja auch die Studierenden in den USA, die jetzt nicht Antisemiten sind, ist die Sorge um die palästinensische Bevölkerung. Wie kann man oder kann man Israel, du hast auch gerade nach der europäischen Haltung gefragt, wie kann man Israel in dieser Region stärken und wie kann man für Frieden sorgen, ohne im Moment diese Zivilgesellschaft so leiden zu sehen in Gaza vielleicht, was kann man so formulieren?
Also ich erkenne, Katrin hat das angesprochen, also Rafah ist wahrscheinlich etwas, was passieren wird. Alle Anzeichen deuten darauf hin.
Da können wir noch ganz kurz sagen, was genau Rafah ist und was da passieren können könnte.
Also, dass die israelischen Streitkräfte eben dann, nachdem sie den Norden Gazas quasi unter ihre Kontrolle gebracht haben, eben auch ihrer Ansicht nach die letzten Zellen der Hamas, ich wage es zu bezweifeln, aber die eben noch im Süden vorhanden sind, ausschaltet. Es gibt Anzeichen, die darauf hindeuten, also dass es gibt Treffen zwischen den Israelis und den Ägyptern in Kairo, wo Pläne besprochen werden, Logistik besprochen wird. Es gibt Infrastruktur der Ägypter und der Emiratis im Gazastreifen, also Zeltsiedlungen, die von beiden Staaten dort gebaut werden, im Falle einer großflächigen Evakuierung der Menschen vom Süden ein bisschen weiter nördlich. Und es gibt natürlich diesen massiven amerikanischen Druck, das auf eine bestimmte Art und Weise zu machen, dass die humanitäre Krise sich nicht noch weiter ausweitet. Es gibt eine ganz interessante Einschätzung, wonach es womöglich eine Art Tauschdeal gegeben haben sollte zwischen Biden und Netanyahu. Also der US-Präsident Netanyahu davon überzeugen konnte, den Gegenschlag gegen Iran nicht massiv ausfallen zu lassen, so dass es keinen Flächenbrand gibt. Und auf der anderen Seite die israelische Führung sich das grüne Licht geholt hat, diese Operation in Rafah doch noch anzugehen, aber dann eben mit den Erfordernissen vor Ort, wie mit den Menschen umzugehen ist und einen Plan zu präsentieren, wie das gemacht werden kann, ohne noch mehr Leid zu erzeugen. Es wird auf jeden Fall noch mehr Leid erzeugen, aber eben quasi diese Lage, die humanitäre Lage auch berücksichtigt zu haben.
Das meine ich, die Koppelung dieser beiden Ereignisse, die wie du sagst, mit diesem Gespräch bei Netanyahu irgendwie verbunden wurde. Ich habe nur ein Gedankenspiel, bevor wir weitergehen, nämlich was würde sich denn ändern? Sagen wir mal, in 2 Monaten hätte Iran die Atombombe. Was wäre, also wenn diese Situation so passiert wäre und Iran hätte die Atombombe, was würde dann eigentlich anders ablaufen?
Also ich gehe davon aus, dass es jetzt schon genug Material gibt, um so eine Art Dirty Bomb zu haben. zwischen 60% Anreicherung und 90% Anreicherung gibt es keine großen Unterschiede, sagen Experten immer wieder. Die internationale Atomenergiebehörde geht von einer Situation vor Ort aus, die es so noch nie erlebt hat. Und Äußerungen der iranischen Führung lassen darauf schließen, dass jetzt schon eine nukleare Kapazität besteht oder sehr, sehr bald oder in wenigen Tagen bestehen könnte. So können wir es, glaube ich, sagen.
Und was eine nukleare Kapazität bedeutet für die Position eines Landes, sehen wir in Russland. Mhm. Also wenn wir einfach jetzt mal kurz den Seitenschwenker machen zum Russland-Ukraine-Krieg. Ich glaube nicht, dass der Westen so agieren würde, wenn nicht die Drohung eines russischen Atomschlags immer wieder im Raum stünde. Also vor allem die, glaube ich, unsere deutsche Regierung hat davor sehr, sehr großen Respekt. Ich denke, die Waffenlieferungen an die Ukraine wären wesentlich beherzter. Das Einstehen der westlichen Partner an der Seite der Ukraine wären auf, glaube ich, viel, viel deutlicher, wenn Russland nicht immer wieder diese Karte der nuklearen Bedrohung ziehen würde. Und deswegen ein nuklear ausgerüsteter Iran hat noch einmal eine ganz andere Stellung und ein ganz anderes Bedrohungspotenzial als ein Iran ohne Atombombe, würde ich sagen. Und deswegen müssen wir das sehr, sehr ernst nehmen. Und ich habe das vorhin ja schon gesagt, wir müssen uns schon den Vorwurf machen, dass wir in diesen Verhandlungen teilweise doch sehr blauäugig agiert haben.
Nun ist mal Iran ein großes Exportland für die Bundesrepublik. Das heißt, wir haben es hier schon wieder mit Wandel durch Handel oder was auch immer, wie man diese Etiketten nennt. Und schon wieder hat sich der Wandel überhaupt nicht verhandeln lassen, sondern im Gegenteil, man stärkt diese Regime. Seht ihr eine Hoffnung? Wir haben gerade über Europa gesprochen. Deutschland ist eines der mächtigen Länder, politisch wie ökonomisch in Europa. Was wird Europa tun können, um so ein Regime irgendwie im Zaun zu halten? Helfen die Sanktionen?
Gute Frage. Es gibt viele Sanktionen, es gibt jetzt noch weitere von Seiten Washingtons, von Seiten der EU, aber ich glaube, was mir fehlt, ist einfach eine sehr, sehr kritische Evaluierung der bestehenden Sanktionen. Denn ich glaube, die Iraner sind mittlerweile Weltmeister darin, die Sanktionen zu umgehen und die Sanktionen, die bestehen, zu einer, ja, ich würde sagen, Quelle der Resilienz zu machen. Und dass da eine Überprüfung notwendig ist, was eigentlich hilft und was wirklich wirkt, das ist, glaube ich, so das Allernotwendigste, was jetzt passieren muss. Es gibt ein ganzes Instrumentarium für die Umgehung der Sanktionen. Da werden Eigentumsverhältnisse von Unternehmen und Immobilien geändert. Da werden Handelsinstitutionen, Handelsunternehmen eingespannt, um an Devisen zu kommen. Da werden Schattenflotten von Tankern eingesetzt, die beim Umladen von Öl helfen und die Ortung wird einfach ausgeschaltet. Es werden Scheinfirmen natürlich genutzt, sei es in den Emiraten, in der Türkei, sei es in Düsseldorf, wo es ja erwiesenermaßen auch eine Scheinfirma gibt, die Beziehungen hat zu einer Holding der iranischen Revolutionsgarden, damit Immobilien weitergekauft werden können, damit der internationale Handel abgewickelt werden kann. Und das funktioniert mittlerweile so gut, dass die Russen wirklich Best Practice Beispiele der Iraner studieren und übernehmen. Und die Frage ist, wie können wir da wirklich eine Sensibilität aufbauen? Weil es gibt viele Forscher, die sich mit diesem Feld der Sanktionen beschäftigen und die sagen, die Europäer haben mittlerweile eine super laxe Attitüde, was die Implementierung von Sanktionen angeht. Wir müssen uns auch anschauen, welche Rolle da die USA spielen beim Auge zudrücken, weil es hat ja im Mai 2023 eben diese Begegnung gegeben zwischen den Amerikanern und den Iranern unter Vermittlung der Golfstaaten, wo die Amerikaner dann gesagt haben, okay, wir schauen weg, wenn ihr Öl verkauft an die Chinesen. Mittlerweile wird immer mehr iranisches Öl verkauft. Wir geben blockierte Gelder frei. Dafür lässt ihr im Gegenzug fünf Doppelstaatler, iranisch-amerikanische Doppelstaatler frei und ihr versprecht uns, die Anreicherung nur bis 60% zu betreiben. Und beide Seiten sind nach wie vor miteinander in Kontakt. Also es wird versucht, auf Verhandlungsbasis sich einander anzunähern. Und meine Überzeugung ist nach wie vor, dass das nicht funktionieren wird, dass das nur auf Abschreckungsbasis passieren kann.
Weil dieses Regime ein Interesse hat?
Weil dieses Regime ein Interesse hat am Selbsterhalt. Das ist wirklich dieser Selbsterhaltungstrieb. Das Regime sieht sich im Innern gefährdet. Deswegen hat es nach dem Aufstand im Oktober 2022 die vielen Kooperationsabkommen in der Region geschlossen, hat sich unter chinesischer Vermittlung den Saudis, dem Erzfeind, wirklich angenähert. Die Saudis auch wieder unter der Motivation, dass sie sich selber schützen wollen vor den Iranern und nicht genügend geschützt werden von den USA und deswegen mehr in der Region die Wogen glätten müssen. Und gleichzeitig sehen wir, Jagoda, du hast es am Anfang angesprochen, zeitgleich zum iranischen Schlag gegen Israel wurde ja auch wieder eine Art Krieg im Innern eröffnet, nämlich die sogenannte Operation Nur, wie sie auf Persisch heißt. Also dass wieder vermehrt die Guidance Patrol, also die Moralpolizei, auf die Straßen geschickt wird und es einen regelrechten Krieg im Innern gibt.
Ja, weil wenn wir so reden, scheint mir die einzige Art, wie dieses Regime gestürzt werden kann, wirklich die Revolution von innen. Und die Menschen versuchen es ja und deswegen wird es ja auch so brutal zerschlagen, weil man merkt, dass die, wenn wir gerade über Sanktionen reden, die Strategien sind nicht ausgefeilt, die Gemengelage ist komplex und gleichzeitig werden die Menschen eben geköpft in diesem Regime und keiner tut was.
Ich sage immer, wenn mich Leute fragen nach der Lösung der Nuklearfrage, sage ich, die endgültige Lösung der iranischen Nuklearfrage ist die Demokratie, ist die demokratische Bewegung im Land. Das ist die Lösung. Ja. Darauf
die
müssen
aber
wir
im
uns.
Moment zerschlagen wird mit Gewalt und trotzdem werden wir sie jetzt ein bisschen nochmal ausleuchten oder möchte ich sie auch ausleuchten, weil wir wollen zum Ende kommen und zum Ende wollen wir die Momente suchen, die uns doch Mut machen innerhalb all dieser Dinge, die sich in Richtung Krieg und Zerstörung gerade aufbauen, bauen sich parallel ja auch immer wieder Strukturen auf, Menschen, die nicht akzeptieren wollen, dass das Recht des Stärkeren Oberhand gewinnt. Und zum Ausblick würde ich gerne noch mal wissen, ja, welche Bewegungen im Nahen Osten oder bei uns oder in Europa oder in den USA geben euch das Gefühl oder den Eindruck, dass die Menschen, die demokratische Bevölkerung diesen autoritären Zügen, auch wirklich inzwischen gewaltvoll durchgesetzte autoritäre Regime, was entgegensetzen werden?
Ja, das knüpft ein bisschen an das an, was Gulini gerade gesagt hat. Ich glaube, dass wir der Realität ins Gesicht gucken, nämlich der Frage, worum geht es einem Regime wie dem Mullah-Regime in Teheran, dem Putin-Regime in Russland? Das haben wir einfach lange verwässert, blauäugig gesehen. Und nur vor dem Hintergrund, dass wir der Realität ins Auge sehen, können wir eine adäquate Politik betreiben. Und das ist zum Beispiel im Fall von Iran einfach klar zu sehen, dass wir diesem Regime so viel diplomatische Beziehungen, wie es geht, bieten können und so viel verhandeln, wie wir wollen. Letztendlich wird es darum gehen, ein autokratisches, menschenverachtendes Regime am Leben zu erhalten. Und das können wir ja nicht stützen. Von daher sind eigentlich diese Versuche relativ hilflos und der Lage nicht angepasst. Und vor dem Hintergrund finde ich, ist es für mich ein sehr positiver Moment, der mich hat aufhorchen lassen, dass erstmals der Deutsche Bundestag sich das Thema, inwieweit agiert die AfD als Partei, die sich auf die Fahnen geschrieben hat, für deutsche Interessen einzutreten, eigentlich im Interesse des russischen Regimes in Deutschland? Und das finde ich total wichtig, weil wir beobachten immer wieder, dass die AfD zwar außen viel Applaus dafür bekommt bei manchen Kreisen, dass sie dafür eintritt, Migration, zu viel Zuwanderung zu stoppen im Sinne Deutschlands. Aber auf der anderen Seite die AfD immer wieder als Partei agiert im Interesse dieses Regimes. Zum Beispiel die einzige Partei war die Wahlbeobachter zu dieser in Anführungsstrichen Wahl nach Russland geschickt hat. Und dass das jetzt mal klar im Deutschen Bundestag thematisiert wurde, dass auch klar darauf hingewiesen wurde, welche Gefahr darin liegt, dass die AfD ja hier auch im Prinzip bestimmte Privilegien als Partei hat, die sie ausnutzt.
Sie sind eine Gefahr für Wohlstand, für Sicherheit und Freiheit in Europa und in unserem Land. Aber ich habe zwei gute Nachrichten. Die erste ist, unser Land, Europa, unsere Demokratie ist stark. Wir zusammen, wir kriegen sie klein.
Das finde ich ist ein sehr, sehr positiver Moment, der mir auch ein bisschen Hoffnung macht im Hinblick auf kommende Wahlen in Deutschland, aber auch in Europa.
Ja, es ist ein zartes Pflänzchen, das eine Sensibilisierung beginnt.
Jetzt habe ich Lust, ein bisschen so das zu zerstören, die Hoffnung.
Nein.
Also nein, aber ich merke
doch,
nur,
tu's,
weil nein, weil wir sind halt in einem Zeitgeist des autoritäreren Denkens. Also ich glaube, Demokratie hat so viele Menschen überfordert über die letzten Jahre. Die Demokratie hat in Teilen ihre Macht verspielt in der Glaubwürdigkeit, auch glaube ich im Sinne der Superreichen, dass die da ihre Interessen für sich erobert haben. Ich glaube, viele Menschen sind so ermüdet, dass sie gar nicht mehr wissen, wofür lohnt sich eigentlich dieses ganze demokratische Aushandeln, Streiten. Also das ist verrückt, dass man jetzt, wenn man sieht im Iran, wie die Menschen für die Freiheit kämpfen, sie glauben dran, weil sie autoritäre Regime kennen, aber bei uns kennen es viele halt nicht. Das heißt, hier kann eine Partei, die Fiktionen von autoritärem Denken vermittelt, durchaus sogar eine Entlastungsgefühle auslösen, dass die Leute sagen, ach Mensch, so ein bisschen harte Hand wäre ja gar nicht schlecht und diese ganze Diskussion ermüden uns eher nur jemand, der weiß, wohin es geht. Also ich glaube, wir sind wirklich an so einem Schnittpunkt, gerade auch, weil die Studie rauskam mit den jungen Menschen, wo ja wirklich 14- bis 29-Jährige jetzt offen sind für Rechtsaußenparteien, wo man merkt...
Ja, aber da muss man immer wieder klar machen, ein bisschen Autokratie gibt es nicht. Das ist einfach eine Augenwischerei.
Ja, aber das, ich glaube, für mich macht halt nur Hoffnung, wenn es uns gelingt, den Protest in diesen Ländern, die im Moment diese Kriege ausfechten, hier so zu vermitteln, dass wir sagen, hier, das ist Diktatur. Und genau, wie du sagst, wenn ihr nicht jetzt dagegen ansteht, wo es geht, werdet ihr morgen so dagegen kämpfen und damit umgehen müssen, dass sie euch eure Rechte beschneiden. Und es beginnt in der Slowakei, es beginnt in Italien. Man merkt ja, wie Meloni jetzt auch Sachen rückabwickelt, wie die Slowaken versuchen, Ministerien zu besetzen. Also ich glaube, für mich ist Hoffnung wirklich, dass ich sehe, das, was wir am Anfang angespielt haben, es gehen Menschen auf die Straße, sie riskieren es aufzubegehren, obwohl sie wissen, hier unser Land hat gerade Menschen zu Tode verurteilt und sie werden das durchziehen und niemand in der Welt hilft mehr. Also von wegen Weltpolizei und irgendwas, was man den Amis immer vorgeworfen hat. Wir sind ja an einem Moment, wo man wirklich sagt, es herrscht fast internationale Anarchie. Also auf eine Art kann Iran das ja wöchentlich machen und es passiert nichts. Russland kann das machen, es passiert nichts.
Es ist halt unsere Rolle, immer wieder darauf hinzuweisen. Also gerade so Töne, die ich in den vergangenen Tagen aus dem Iran gehört habe, Frauen, die sagen, also wir haben hier eher das Risiko, durch die Knüppel der Moralpolizei in der Metro umzukommen, als durch die Rakete einer fremden Macht. Und ich glaube, diese Töne aus der Bevölkerung immer wieder hier auch den Leuten vorzuspielen und zu sagen, seht her, was da gerade passiert. Oder auch auf Widersprüche im Denken dieser autoritären Ungeister hinzuweisen. Also wenn die AfD jetzt sagt, sie möchte vollumfängliche Beziehungen und Handelsbeziehungen mit dem Iran, dann eben genau diese Strategie entkräften, indem man offenlegt, Moment, der Iran ist ein Land, das in den arabischen Staaten, also im Irak, in Syrien, im Libanon, im Jemen aktiv diese Länder destabilisiert hat, in einen Krieg gezogen hat, von einem Krieg profitiert hat und aktiv auch Fluchtursachen geschaffen hat. Also ich bin der festen Überzeugung, dass es viele Flüchtlinge aus Syrien und dem Irak nie gegeben hätte, wenn der Iran, die iranische Führung dort nicht aktiv gewesen wäre. Also diese Widersprüche immer wieder herauszustellen, zu zeigen, Moment mal, was macht denn Russland gerade in der Sahelzone? Was könnte das bedeuten, was Fluchtbewegungen angeht, Verstärkung von Fluchtbewegungen? Also, und da sind wir dann wieder gefragt. Also, dass wir genau das immer wieder ins öffentliche Bewusstsein rücken.
Ja, und auch wirklich über das nachdenken, was es bedeutet, wenn sich autoritäres Denken in der Breite der Bevölkerung auch wirklich verankert, ne? Weil jedes autoritäre Regime braucht am Ende jene, die es auch stützen, ne? Also das ist ja, das besteht auch aus Teilen der Bevölkerung. Daher denke ich, wir haben ein bisschen versucht, da Licht reinzubringen, Hoffnung zu suchen. Es ist nicht einfach, aber dass es diese Menschen gibt, das macht trotz allem Hoffnung, dass auch hier nach wie vor aufgeklärt wird, dass wir hier drüber reden, dass ich hoffe, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer Lust haben werden, mehr darüber zu erfahren, mehr darüber zu lesen. Wir werden in den Shownotes noch ein paar Links setzen. Ihr könnt uns natürlich auch E-Mails schicken und Nachrichten unter der E-Mail bnw-auslandsjournal@zdf.de. Ich glaube, die Diskussionen im eigenen Land stärken natürlich auch die Möglichkeit, wie wir über diese ganzen Ereignisse nachdenken und wir umgekehrt rückwirkend auf die Politik vielleicht durch Diskurs Einfluss nehmen können als Gesellschaft. Ich danke beiden Kolleginnen für diese Runde heute, in der ich Host sein durfte. Wir wechseln uns ja regelmäßig ab, Katrin und Goline. Allerdings wird es künftig etwas anders sein, denn wir müssen Goline leider verabschieden aus unserer Hosting-Runde, weil vielleicht kannst du uns das einfach selbst erzählen, Goline, was du für Pläne hast und warum.
Ja, ich bin super gerne dabei. Es ist bei mir einfach so, dass ich so sehr mit Reisen in meinem Berichtsgebiet beschäftigt bin und mit dem Ach, glattbügeln von Diplomatie, um Journalismus zu ermöglichen. Dass es mir leider zeitlich nicht möglich ist, bei diesem tollen Projekt dabei zu sein. Also ich verlasse euch mit einem weinenden Auge, aber werde sicherlich die ein oder andere Gelegenheit finden, immer mal wieder, wenn es um die arabische Welt geht, bei euch vorbeizuschauen.
Ja, darauf freuen wir uns auch.
Genau, da verpflichten wir dich jetzt auch. Also.
Okay, großes heiliges Versprechen.
Genau. Es wird sicherlich noch oft das Thema deiner Region hier auf der Agenda stehen. Aber Jagoda und ich machen jetzt zu zweit weiter und in die Zukunft geschaut. Wir werden uns immer mal wieder Gästinnen dazu holen, mit denen wir sprechen. Eben Golini, aber vielleicht auch andere, die etwas für die Debatte beitragen können. Unsere nächste Folge, also mein Plan ist jetzt, ich werde nach Afghanistan reisen. Vielleicht bringe ich davon ein paar Eindrücke mit.
Ja, und ich bin gerade durch Europa gereist, durch mehrere Länder und werde davon auch definitiv ein paar Eindrücke mitbringen. Ja, ich glaube, dann verabschieden wir dich, Golini, und danke für den Start mit dir.
Dankeschön nochmal in die Runde und niemals geht man so ganz.
Dann freue ich mich sehr aufs nächste Mal und danke euch beiden für die heutige Folge Brave New World.
Brave New World ist eine Produktion von Bose Park Productions im Auftrag des ZDF Auslandsjournal. Gehostet wird dieser Podcast von Katrin Eigendorf, Golini Atay und mir, Jagoda Marinic. Anregungen, Kommentare oder Kritik gerne per Mail an bnw-auslandsjournal@zdf.de. Lead-Producerin Madeleine Petri, Schnitt und Sound Alexander von Bargen. Executive-Producerinnen Sue Holder und Chris Guse. ZDF-Auslandsjournal Matthias Puppert und Jennifer Gierke. Leiterin ZDF-Auslandsjournal Stefanie Schöneborn. ZDF-Hauptredaktion Digitale Medien Corinna Meisenbach. ZDF-Produktion Ulrike Schork.